Oder was vermiesen uns Freude am Gebet? Also so dort oben zu sein, an der Sonne, den richtigen Standort zu haben, sozusagen, dass Gott unsere Gebet kann erhören und dass man gern betet. Ja, der Berg muss recht hoch sein. Und auch unterwegs auf dem Berg kann es plötzlich Situationen geben, wo es nicht so ganz geht, wie man es eigentlich denkt. Matthäus 17 schildert so eine Situation, ist Vers 14 bis 20. Die das Teilnehmerheft vor sich haben, das ist Seite 18, dort sind die verwendeten Bibelvers vorhanden. Es hat auch mehr und es hat solche Vers, die ich brauche, die nicht dort drin stehen. Aber dann haben wir im Vers 19 drin eine Aussage über die Jünger. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren. Ja, die haben schon etwas Schwieriges erlebt. Da sind sie konfrontiert worden mit einem Vater, der sein behindertes Kind gebracht hat. Symptom von Epilepsie, aber irgendwo auch dämonische Belastungen drin. Und sie haben es wollen heilen. Und es ist einfach, es ist nicht gegangen. Eben wie die Gondel, es ist einfach stillgestanden. Was hätten sie jetzt eigentlich sollen machen? Das ist viel zu hoch. Der Berg für sie gsi, die Heilig. Fragten sie also Jesus, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Jesus hat es nachher nicht gemacht, also es ist klar gsi, es ist nach dem Willen von Gott gsi. Es ist ja nicht in jeder Situation dann das Gleiche. Aber was ist denn falsch gegangen? Hätten sie mehr Vollmacht gebraucht? Aber woher kommt die Vollmacht? Hätten sie mehr Glauben gebraucht? Aber sie haben sich ja Mühe gegeben. Sie haben ja schon ein bisschen geglaubt. Wo nimmt man denn den viel mehr Glauben her? Wie kommt man auf den riesigen Berg, auf die Spitze vom Glauben? Das schafft man doch nicht. Das ist viel zu viel verlangt. Habt ihr das vielleicht auch schon mal erlebt? Einfach so, ihr habt gebetet darum, es war euch ernst gewesen, und es ist einfach nicht passiert. Und habt ihr euch vielleicht auch gefragt, vielleicht liegt es an mir? Ich hätte irgendwie etwas anderes müssen. Eben, ich hätte mehr müssen glauben. Aber dann kommt recht vieles ins Wanken. Und über dieser Bildergeschichte, das tönt sich recht die Schluchten auf. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir die Frage stellen müssen, lange unser Glauben, dass Gebet erhört werden und auch Wunder geschehen, dann müssen wir uns auch fragen, lange unser Glauben für den Himmel. Weil das ist eigentlich der gleiche Glaube. Und wenn wir viel Glauben brauchen, dass irdische Wunder geschehen, wie viel mehr brauchen wir dann noch ein bisschen mehr Glauben, dass Gott Sünden vergibt. Nun können wir das nicht so genau kontrollieren. Also es ist recht heikel und wir sind jetzt gespannt, was da Jesus seinen Jüngern sagt, woran das liegt, und wir sind da damit beim ersten Gliederungspunkt. Er gibt dann im Vers 20 die Antwort. Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Was das gehört dann, und sie denkt, das haben wir doch gewusst, ja? Wenn das kleine Glauben. Einfach unser Glauben, der ist zu klein und wir müssten viel grösseren, nicht nur mittelmäßigen Glauben, sondern einen ganz grossen Glauben haben. Und wir haben doch uns angestrengt. Wir haben es doch ernst genommen, das ist nicht gegangen. Jesus fährt weiter. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so gross ist wie ein Senfkorn. Irgendwie stimmt es jetzt, glaube ich, nicht. Also, der Glaube ist zu klein, aber wenn es nur so gross ist wie ein Senfkorn, etwas viel kleiner, das hätte man sich dazu mal gar nicht vorstellen können, dann wäre es ja eigentlich schon genug. Könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch Unmögliches sein. Also es war so ein Sprichwort, Berg verrücken. Eben Sprichwort, auch wieder sozusagen ein Bild, einfach Unmögliches möglich machen. In der damaligen Kultur hat man dann das Bild gebraucht von den Rabbinern. Das war so die Gelehrsamkeit. Ein Rabbiner, der gegen alle anderen Argumente der Gegner sich durchsetzen kann, der kann Berg versetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Berge sind, die wir zu versetzen haben, in jeder Diskussion am Schluss rechts bekommen. Vielleicht ist unser Berg, dass wir lernen zuhören. Vielleicht könnte auch der andere Recht haben. Aber immerhin, also es ist ein grosses Spektrum, was die Berge sind. Und so ein Senfkorn, so ein Glaube, der ganz klein ist, der kann so eine riesige Auswirkung machen. Also, der könnte wirklich so einen epileptisch, dämonisch besessenen Mensch frei machen. Also, was ist denn das, der Senfkorn-Glaube, der ganz klein? Also es ist nicht einfach ein kleiner Glaube. Es ist eben ein Unterschied. Also es ist sicher mal einer, wo so ein Sandkorn ist nicht gleich wie ein Sandkorn, die sind vielleicht ungefähr gleich gross, aber eins hat Leben drin. Das lebt. Das Sandkorn hat Leben drin. Und das kann zu einer grossen Pflanze werden. Aber das heisst, auch wenn es noch keine Pflanze ist, eine grosse, wenn es noch nicht so recht gewachsen ist, wenn es noch kein Greif, der grosse Glauben ist, dann, das reicht schon, um Berg zu versetzen, um Unmögliches möglich zu machen. Also ein Sandkorn-Glauben ist ein lebendiger Glaube, ein ganz kleiner Glaube, aber schon der ganz kleine, munzige Funke von Glauben, der reicht. Was ist denn der kleine Glaube? Also ist nicht einfach sozusagen ein zu kleiner Glaube, zu wenig Glaube, das kann es nicht sein. Es ist ein Glaube, der auf Kleines ausgerichtet ist. Und das Ende von Glauben ist auf den grossen Gott ausgerichtet. Und der kleine Glaube, man könnte es ein bisschen nachvollziehen, jetzt wie die Situation geschildert wird, ist ein Glaube, wo mit sich selber rechnet. Wie dieser Bildergeschichte. So der eine Passagier, er hat im Glauben angefangen, kann man sagen, er ist in die Gondel eingestiegen. Ja, der Weg hin zum Platz, wo meine Gebete erhört werden, der Platz an der Sonne, den erreiche ich nur durch die Gondel. Aber dann, was nicht funktioniert hat, wahrscheinlich müsste ich mich selber noch ein bisschen anstrengen. Das ist ja ein bisschen zu einfach. Nur in dieser Gondel hineinstehen. Wenn man das so schaut, merkt man, dass die Jünger von Jesus wahrscheinlich sich beeinflussen lassen haben von der ganzen Umgebung. Jesus war fort in dieser Situation, auf dem Berg der Verklärung. Er hat Petrus, Johannes, Jakobus, kann man sagen, so die drei. Ja, geistlich, das stimmt natürlich nicht, aber in Anführungszeichen, so ein bisschen die Zugpferde von dieser ganzen Jüngerschaft waren mitten. Also sie waren einfach noch der Rest. Aber immerhin, sie hat nicht gesagt, hey, du Vater von dem behinderten Kind, warte jetzt einfach, bis Jesus wiederkommt, wir könnten auch nichts machen, sie haben es probiert. Aber schon der Vater kommt und sagt, hey, ich habe das Problem mit meinem Sohn, könntet ihr das lösen? Ihr Jünger. Das müsstet doch ihr können machen. Also es sind Erwartungen, die an sie gerichtet worden sind als Menschen. Und dann aus der Parallelstelle aus Markus 9 sehen wir, da sind auch noch ein bisschen Gegner von Jesus und dem Evangelium. Das sind die Schriftgelehrten, die fangen da an zu streiten. Die wissen auch etwas über Exorzismus, wissen jetzt auch etwas Bescheid. Sie haben jetzt sicher da nichts gemacht, oder? Das ist doch die Sache. Man weiß Bescheid, aber macht nichts, oder? Oder meint wenigstens, man wüsste Bescheid. Und die haben da verstreiten und wahrscheinlich das Ganze einfach so ist mehr der Fokus von ihrem Glauben aufs Kleine, was sie können tun. Sie müssten ein bisschen mehr. eben vielleicht die Kraft positiven Denkens. Wir müssten mehr uns konzentrieren. Jetzt im nächsten Augenblick. Im nächsten Augenblick ist der Sohn geheilt, hat keinen Anfall mehr. Der Dämon fährt aus. Ganz fest denken. So wird sie, so wird sie, so wird sie. Dann passiert es. Den Ratschlag habe ich bekommen, so als Kind. Meine Mutter hat auch alternative medizinische Mittel gebraucht, dass auch die Sehbehinderung, die dann zu einer Blindung geführt hat, könnte wechseln. Fußzonenreflexmassage. Und der Masseur hat dann zu mir gesagt, du musst einfach dann, bevor dass du einschlafst, denken, ganz fest denken, morgen, wenn ich die Augen auftue, dann sehe ich. Ja, ich sehe jetzt bis heute noch nicht. Der Einfluss umgibt uns. Wir müssten doch wahrscheinlich uns fest konzentrieren, ganz positiv denken, nichts daneben und dann passiert es. Und das ist ein irrsinniger Stress. Und so verleitet einem das Gebet, weil man das einfach nicht kann. Aber auch die Bibel meint, mit Glauben nicht das. Wenn wir einen ganz bekannten Vers anschauen, Johannes 3,16. Da geht es darum, dass eine Weichenstellung zwischen Verlorensein und ewiges Leben haben. Eine Weichenstellung zwischen Himmel und Erde. Und da ist das, der Glaube nicht, ich muss glauben, dass. Natürlich. Glauben, dass Jesus so verstanden ist. Oder zuerst eben, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Glauben, das ist auch etwas. Aber was entscheidend ist, ist Glauben an. Einfach, ich hänge mein Leben, ich hänge mein Herz an Jesus. Das ist es. Jesus ist der Herr. Jesus ist das eine und alles in meinem Leben drin. Ich bin in dieser Gondel, ich hänge an dem Seil und irgendwie geht es dann schon weiter. Das macht er. Nicht mehr. Aber das ist vielleicht schon Sättige, die auf Leistung drin sind und so Einfluss haben an eine menschliche Erfahrung schon sehr viel. Aber in der Bibel geht es zuerst einmal Glaube an. Wir wollen jetzt weiter ein bisschen nachspüren, was ist der Senfkorn-Glaube. Als zweiter Gliederungspunkt, ein Senfkorn-Glaube ist Glaube inklusive Zweifel. Denken wir noch ein bisschen nach über den Vater, der sein behindertes Kind zu Jesus bringt. Wie der Parallelstell Markus 9. Er kommt zu Jesus und dann, doch wenn es dir möglich ist, eine Art ein bisschen Zweifel. Ja, also was er erlebt hat, ist die Krankheit, sein Kind unter Kontrolle hat, dass der Dämon sein Kind unter Kontrolle hat, hat auch Gott die Situation unter Kontrolle? Haben wir das auch schon gedacht? Dann sind wir in guter Gesellschaft mit dem Vater. Etwas zu tun möglich ist, dann habe Erbarmen mit uns. Bist du auch ein liebender Jesus? Hast du auch Mitgefühl mit uns? Oder könntest du zwar vielleicht, aber es ist dir eigentlich gleich. Aber nicht auch schon mal die Gedanken gehabt, ist das ein liebender Gott und meint es gut mit mir? Und dann in der Antwort von Jesus und, merkt er, du, ja, das sind ja schon Zweifel. Aber die Zweifel habe ich. Ich habe solche Gedanken. Ich glaube, ja schon. Hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Die Zweifel gehören zu mir. Aber es ist das Senfkorn-Glauben. Und schaut, wie Jesus reagiert und sagt nicht, ja, das ist dein Glaube. Aber du hast noch so viel Unglauben nebendran, der muss zuerst weg. Ich kann dir nicht helfen. Komm in einem Jahr wieder und dann schauen wir, oder? Nein, er heilt sofort. Gebet werden von Jesus, von Gott erhört, wenn sie Mischung sind von Glauben und Unglauben. Ja, machen wir noch eins drauf, oder? Aus den Gedanken. Da haben wir doch Hebräer 11, Vers 11, da haben wir den Abraham. Und dort ist so ein bisschen eine bekannte Glaubenspersönlichkeit im Alten Testament. So ein Mann, der eigentlich gerne einen Sohn hätte. Und ja, und das hat einfach nicht geklappt. Und Hebräer 11 sagt so, ja, durch Glauben hat er dann den Isaac, seinen Sohn, bekommen im hohen Alter. Wird gerühmt im Neuen Testament. Und was steht im Alten? 1. Mose 17, 17. Da kommt Gott zu ihm und sagt, über ein Jahr raus, dann wirst du Vater werden und nicht von irgendetwas, sondern von einem Bub. Abraham neigte sein Gesicht zur Erde, nicht anbetungsvoll, sondern und lachte in sich hinein. Das ist ein bisschen ein jenseitiger Gott. He? Der hat irgendwie Bodenhaftung verloren. Ich bin ja, also der Abraham ist ja schon Hunderte, oder? Also in dem Alter kannst du nicht mehr viel von der Potenz erwarten, oder? Und Frau ist schon immer unfruchtbar gsi, oder? Also, wenn Gott etwas hätte machen wollen, hätte er das ein bisschen früher müssen. Dann hätte er nur eine Seite gehabt, die unfruchtbare Seite, aber jetzt hat er zwei Unmöglichkeiten. Also, ist ein bisschen jenseitig, der Gott. He? Der träumt. Ja, völlig unrealistisch. Er lachte in sich hinein. Und dann hat nicht Gott gesagt, schau Abraham, ja, es hat es eigentlich im Sinn gehabt. Aber so einen Mensch wie du, der über mich sich lächerlich macht, der hat es nicht verdient. Kannst du vergessen. Nimm einen anderen. Das ist der Senfkorn-Glaube. Wo Gott sieht, der ist auf ihn ausgerichtet, aber noch eine riesige Mischung. Der denkt nicht immer glaubensvoll. Der denkt auch recht zweifelnd. Der zweifelt Gott an. Und so einen Glauben langt. Weil Senfkorn Glauben ist im Glauben, und so kommen wir zum dritten Gliederungspunkt. Vor dem dritten Gliederungspunkt wenden wir das an. Einfach jeder für sich in der Stille. Minuten Stille. Wir haben jetzt gehört von dem Vater, gehört vom Abraham und gesehen euer Herz. Danket eurem Vater im Himmel, dass er eure Gebete erhört, auch wenn Zweifel im Herz ist. Ein Augenblick von der Stille. Der dritte Gliederungspunkt geht um, der dritte und vierte geht um Mose. Also der dritte, der Senfhorn-Glauben ist ein Glaube, der sich auf Gott ausrichtet. Einfach ein schöner Vers, Hebräer 11, 27. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Okay, das haben wir ja schon gehabt, jetzt Glaube, oder? Was ist jetzt Glaube? Moses ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Glauben heisst, ich mal mir den vor Augen, den man eigentlich nicht sieht. Glauben heisst also nicht, ich mal mir das vor, woran ich will. Der Moses hat mit seinem Volk Quellen in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und jetzt so nach den Einflüssen ringsum, wo wir sind, das musst jetzt, du deine Imaginationskraft musst du das jetzt ganz vergegenwärtigen. Du bist Milch und Honig. Stell dir einfach ein halbes Paradies vor. Und wenn du das ganz fest dich konzentrierst und machst und vielleicht noch ein bisschen mehr, dann kommt's. Nein. Gott hat nicht den Inhalt von seinen Wünschen vor Gott gelegt und von seinen Zielen, sondern Gott selber. Es geht um Gott im Vertrauen als erstes und nicht um unsere Anliegen. Und die im Kurs, im ersten Kurs waren, letzten Mittwoch, nächsten Mittwoch ist der nächste Kurs, geht es ja ums Unser Vater und das fängt zuerst an, Gott, du bist mein Vater, du bist ein heiliger Gott. Du bist ein Gott, der ein Reich hat, heisst, du bist König. Du weißt, was du willst, du hast einen Plan und dein Plan ist gut. Einfach so ausrichten auf Gott, das ist der Glaube. Und das hat dann Mose geholfen. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Er hätte sich den König vorstellen können, durch seine Vorstellungskraft. Wie der wütig wird, wie der jetzt einmal gesagt hat, jetzt könnt ihr gehen, wenn es gerade ein Plan gekommen ist, und im nächsten Augenblick, jetzt könnt ihr nicht gehen. Wie der jetzt mit seinen Ross und Wagen da Richtung Schilfmeer, den er nachgejagt ist. Also so viel furchterregend hätte er sich vorstellen können, aber er hat sich Gott vorgestellt. In all dem zu befürchtenden und sorgenvolle vergewissern, Gott ist da. Gott ist der Grösser. Das macht der Glaube. Vergewisserung von seiner Gegenwart. Und dann hat Moses noch einiges Unerfreuliches. Er war ja Leiter vom Volk Israel. Und das hat gemurrt und ab und zu ihn fast steinigen. Natürlich, sie hatten auch Durst gehabt. In der Wüste ist nicht so gäbig zu überleben. Das ist ja alles begreiflich, aber er hat so viele Probleme gehabt und Frust gehabt und so viel Überforderung als Leiter. Er hat alles auf das schauen, sich vorstellen, wie schlimm er es doch hat. Aber er hat sich vergewissert, Gott ist da. Er ist mutig weiter den Weg gegangen, hat mutig Neues gewagt, eben Ägypten mit dem Volk verlassen. Das ist der Senfkorn-Glaube. Nicht schauen und messen, wie gross ist jetzt mein Glaube, sondern wie gross ist Gott. Nicht messen, ist jetzt mein Glaube genug gross, dass ich die Probleme bewältige, die Berge kann versetzen, sondern da ist Gott zuständig. Wenden wir das wieder an. Eine Minute Stille. Das ist vielleicht auch angsteinflößend, die nächste Woche. Oder wie Berg, wo sich eigentlich versetzen sollte. Oder vieles andere. Gang die nächste Woche durch und sag Gott, du bist da. Du, Gott, bist da mit mir. Du hast es unter Kontrolle. Im vierten Punkt schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Wie hat das der Moses jetzt gemacht, sich der unsichtbare Gott vor das innere Auge projiziert. Es wäre das Ende von Glauben, wo Frieden und Ruhe in der Gegenwart von Gott findet. Die Stelle ist jetzt nicht im Teilnehmerheft drin, ist eine Stelle, die mich einfach sehr anspricht. 2. Mose 33, der Abschnitt 7 bis 11. Von da an schlug Moses, jedes Mal, wenn die Israeliten Rast machten, außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es das Zelt der Begegnung mit Gott. Der Herr sprach mit Mose Auge in Auge wie ein Mensch mit einem anderen. Ja, von da an schlug. Von da an, das ist so eine recht kontroverse Situation gewesen. So ein heftiger Kontrast, den der Moses erlebt hat. Er war auf dem Berg 40 Tage. Mit Gott zusammen und hat, es war vielleicht intensiv, als wären es 40 Jahre, intensive Zeit mit Gott und hat die Gebote bekommen. Dann kommt er runter und erlebt, wie das Volk Israel sich in Götz baut und das rumtanzt und einfach das feiert. Nach all diesem. Er war frustriert gewesen. Kann man sagen, Gott war frustriert und hat gesagt, du, also ich begleite das Volk Israel, aber nur durch einen Engel. Wenn ich als heiliger Gott da wäre, dann müsste ich das Volk, dann müsste ich es vernichten. Und sie hat gerungen mit Gott und eben das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers aufbauen und Gott mit dem geredet. Und ich denke, das war ein Ort, wo er zur Ruhe gekommen ist. Wie er Frieden gefunden hat in all das Kontroverse und Kontrastvolle im Leben zwischen Licht und Finsternis, zwischen Erfreulichem und vielem Belastenden. Er ist zur Ruhe gekommen. Ein Zelt der Begegnung. Auch da wieder ein Zelt, nicht von der Vorstellung, Imagination, es wird dann so, einfach so mit Gott zusammen sein. Auge in Auge. Ein Mann mit seinem Freund, heisst es wörtlich. Und weißt, das schätzt Gott. Wenn du nicht einfach so aktiv bist und sagst, hey Gott, müsstest du da noch und müsstest dort noch. Einfach sein im Zelt der Begegnung. Wünschest du dir das nicht im Herz? Irgendwo zur Ruhe kommen, zum Frieden kommen. Einfach sein. Einfach mit Gott zusammen sein. Im Vers 8, in dem Abschnitt drin, 2. Mose 33, 8, steht, wie das Volk Israel aufgestanden ist, wenn der Moses außerhalb vom Lager, außerhalb vom Lärm der Leute, einfach außerhalb von der ganzen Hektik vom Leben, außerhalb. In deinem Leben kannst du oder der Hektik ein Zelt aufstellen. Und dann sind sie aufgestanden. Eine riesige Wertschätzung. Wir haben einen Leiter, der nicht immer nur ansäckelt und macht. Wir haben einen Leiter, der das Zelt der Begegnung aufsucht. Das ist wertvoll. Achten wir in unserer Gemeinde alle Stufen von Leitern, von der kleinsten, einfach so Kinderarbeit und. Es sind nicht die grossen Leiter, die viel säckeln, sondern, ja, das muss man auch. Aber, Zelt der Begegnung. Und so macht es Gott auch mit dir. Er hat nicht einfach nur Freude, wenn du viel, viel machst und noch etwas mehr machst, sondern sieh. Lernen wir nicht nur zu tun, sondern zu sein. In dieser letzten Frage überlegt er. Jetzt haben wir in dieser Kampagne, hat es ein Stilizit-Teil drin, da ist für jeden Tag einfach ein Vers und 2, 3 Sätze. Das ist gut. Einfach so täglich ausrichten auf Gott, ganz kurz, das darf kurz sein. Aber zählt der Begegnung, das bist nicht einfach 1-2 Minuten und dann sausisch. Vielleicht einmal an einem Samstag, an einem Morgen, einfach Zeit nehmen mit ihm zusammen. Oder statt Fernsehen schauen, an einem Abend, wann ist die Zeit, die Stunde mit Gott? Vielleicht merkst du dann auch, ich glaube, hilf meinem Unglauben, die Schatten. Aber beantworte dir jetzt selber die Frage, will ich das? Und wann mache ich das?